Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Richard David Precht, Schriftsteller und Philosoph. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Richard David Precht, schön, dass Sie bei uns sind. Die Menschen kennen Sie als den Philosophen, den man versteht. Manche sagen auch Pop-Philosoph. Gefällt Ihnen das oder finden Sie das eher abwertend?
Also zunächst mal finde ich das schön, dass die Leute die Texte, die ich schreibe, offensichtlich auch die Vorträge, die ich halte, ganz gut verstehen können. Das ist ja ein Kompliment. Was Pop-Philosoph anbelangt, finde ich das ziemlich amüsant. Ab und zu sagen meine Kinder das zu mir, wenn sie mich ärgern wollen. Sie sagen das deswegen mit einem pejorativen Beigeschmack, also mit einer Ärgernote da drin, weil sie natürlich genau wissen, dass ihr Stiefvater oder ihr Vater ein sehr, sehr unpoppiger Mensch ist, der nahezu gar keine Musik hört und auch so gar nicht poppig im Alltagsleben rüberkommt. Und deswegen finden sie das besonders lustig und sagen gerne Pop-Philosoph zu mir.
Und besonders ärgerlich klingen sie nicht darüber?
Nein. Also Journalismus ist ein Handwerk, in dem man sich viele Etiketten und Metaphern ausdenken darf. Und damit muss man, glaube ich, leben.
Von einem Philosophen glaubt man, dass ihm ständig schlaue Sätze zu komplexen Themen einfallen. Ist das so?
Ach, ständig würde ich vielleicht nicht sagen. Aber wenn ab und zu einem ein schlauer Satz einfällt, dann freut einen das.
Sagen Sie doch mal so einen schlauen Satz. Kurz.
Einen kurzen schlauen Satz? Also ich habe ja als Motto von Wer bin ich gewählt, dass Lernen und Genießen das Geheimnis eines erfüllten Lebens sind, weil Lernen ohne Genießen verhärmt und Genießen ohne Lernen verblödet.
Das ist doch sehr hübsch. Macht Denken eigentlich Spaß?
Also mir schon. Ich weiß nicht, ob man das allgemein übertragen kann. Also jemand, der ein sehr glücklicher Mensch ist, weil er wenig über sein Leben nachdenkt. Ich glaube, den würde ich nicht bekehren wollen, dass er mehr über sein Leben nachdenken soll.
Ich dachte immer, je mehr man weiß, desto unglücklicher wird man.
Das ist auch eine lustige Theorie. Philosophen haben sich mit dieser Frage auch intensiv beschäftigt. Allen voran John Stuart Mill, eigentlich der bedeutendste englische Philosoph des 19. Jahrhunderts, von dem der berühmte Satz stammt, lieber ein unglücklicher Sokrates als ein glückliches Schwein. Ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Also ich glaube, es kommt im Zweifelsfall schon darauf an, dass man mit sich und seinem Leben zufrieden ist, auf welchem Reflexionsniveau auch immer.
Das ist schön gesagt, das muss man nur erreichen. Der Weg dahin ist das Schwierige, glaube ich.
Ja, der Weg ist deswegen besonders schwierig, weil die Suche nach dem Glück mit Sicherheit unglücklich macht.
Auch wieder so ein schöner Satz. Ihre Bücher allen voran, der Bestseller Wer bin ich und wenn ja, wie viele, verkaufen sich gut. Meinen Sie denn, um auf den Sinn zurückzukommen, die Menschen kaufen deshalb ihre Bücher, weil sie auf Sinnsuche sind und hoffen, bei den Werken eines Philosophen nun fündig zu werden?
Ja, ich glaube, dass relativ viele Menschen die Bücher lesen, kaufen, weil sie glauben, dass sie dadurch etwas lernen, was sie möglicherweise so noch nicht wissen. Ob das immer mit der ganz großen Sinnfrage verbunden ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich finde es natürlich erfreulich, dass viele Menschen, die vorher Bücher gelesen haben, wo ihnen spirituelle Weisheiten verkauft worden sind oder so praktische Lebenstipps, amerikanische Ratgeber, die 10 ultimativen Glücksformeln, wie man den Sinn des Lebens findet, oder sich in irgendwelche Esoterik verstiegen haben. Wenn die dann stattdessen mein Buch lesen, dann freut mich das sehr und ich habe schon den kleinen arroganten Verdacht, dass es ihnen vielleicht ein klein bisschen nachhaltiger weiterhilft als diese andere Spürkes.
Sind das denn diese Menschen, die vorher Esoterik gekauft haben?
Ich glaube, zum Teil vielleicht. Also ich kriege häufig die Frage gestellt, was ist eigentlich Ihr klassischer Leser? Jetzt könnte ich davon ausgehen, was sind die Leute, die meine Vorträge hören oder was sind die Leute, die mir Briefe schreiben? Dann würde ich sagen, der häufigste meiner Leser ist ein pensionierter Ingenieur.
Wir lassen das dabei. Ihr jüngstes Buch heißt »Die Kunst, kein Egoist zu sein«. Erzählt uns da ein öffentlicher Intellektueller, wie wir leben sollen?
Also die Pointe des Buches ist, dass ich nicht beim einzelnen Menschen ansetze. Ich möchte keine guten Menschen züchten, das ist nicht das Programm. Ich möchte niemanden ins Gewissen reden und sagen, so wie du bisher gelebt hast, darfst du nicht weiterleben, weil der Precht sagt dir jetzt, dass du ein viel edleres Leben führen sollst. Also diesen Unsinn, diese Form von Moralisieren, die wir in unserer Kulturgeschichte seit mehr als 2000 Jahren haben, dem traue ich nicht besonders viel zu. Ich versuche etwas anderes. Ich versuche mir zu überlegen, wie kann man die Spielregeln in der Gesellschaft so verändern, dass die Freiräume, das Gute zu tun, größer werden und die Möglichkeiten, das Schlechte zu tun, kleiner.
Das ist auch wieder ganz schön gesagt. Nun bewegen wir uns aber in einer Gesellschaft, in der sich der am besten durchsetzt, der die Ellbogen ausfahren kann, wenn es drauf ankommt. Beobachten Sie denn was anderes?
Auf jeden Fall. Die Anzahl der richtig knallharten Egoisten, die in nahezu jeder Lebenslage Schweine sind und Erfolg haben, sind sehr selten. Denn normalerweise müssen sie eine Mischung haben. Sie müssen beliebt sein, gemocht werden, anerkannt werden und dann müssen sie vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Lage sein, sich durchzusetzen. Aber wenn sie ein ganz spröder, unsympathischer Mensch sind, dann kommen sie meistens eher nicht durch. Es gibt ein paar Ausnahmen, jedem fällt jetzt der eine oder andere Politiker ein, den wir da als Ausnahme gerne rubrizieren wollen. Aber grundsätzlich müssen sie eigentlich nett sein, um im Leben durchzukommen.
Ja, nett. Also ich kann lächeln, sympathisch lächeln und trotzdem die Ellbogen ausfahren.
Ja, die erfolgreichsten Menschen sind Menschen, die ein gewisses Mischungsverhältnis haben zwischen einer sehr charmanten Oberfläche und einer gewissen Rücksichtslosigkeit, wenn es drauf ankommt. Ob das nun allerdings besonders glückliche Menschen sind, ist nochmal eine andere Frage.
Ich denke jetzt mal an die Banker, die waren besonders raffgierig. Sie haben unglaublich Löcher gerissen und die Gesellschaft bezahlt dafür. Das große Fressen für die Banker geht weiter. Was sagen Sie denn als Philosoph dazu?
Ich denke, dass man durchaus was dagegen unternehmen muss. Ich glaube übrigens nicht, dass Gier das Hauptmotiv für die Finanzkrise gewesen ist, sondern das Hauptmotiv liegt eher in der Eitelkeit. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Gier heißt, dass diese Menschen ganz konkret sich nach dem Geld gesehnt haben, beziehungsweise dem, was sie sich dafür kaufen konnten. Nun bewegen wir uns hier in Etagen, wo die Leute so viele Millionen haben, dass sie gar nicht mehr merken, ob sie ein bisschen mehr oder weniger auf dem Konto haben. Es ist eigentlich eher ein anderer Mechanismus eingetreten. Den kann man sehr schön an einem Beispiel erzählen. Im Jahr 1993 schlug die amerikanische Börsenaufsicht Alarm, weil damals ein durchschnittlicher Vorstandschef eines amerikanischen Top-Unternehmens das 77-fache verdiente von dem, was sein Angestellter hatte. Also beschloss man von nun an zu sagen, das muss öffentlich gemacht werden. Ja, die Gehälter müssen transparent werden. Darüber freuten sich die Kapital- und Managerzeitschriften, die druckten jedes Jahr Rankings ab, wie viel verdient wer. Da sah dann der Chef von General Motors, dass er weniger verdiente als der von Ford. Wenn er dann hinging und anschließend forderte bei der nächsten Gehaltsverhandlung, dass er mindestens genauso viel kriegen sollte wie der Chef von Ford, dann war das keine Frage der Gier. Er fühlte sich nicht angemessen behandelt und beurteilt. Er fühlte sich nicht respektiert und anerkannt für das, was er tat. Das ist eine Eitelkeitsfrage, das ist gar keine Gierfrage. Was ist die Folge im Jahr 2007? Betrug das durchschnittliche Einkommen des Vorstands eines amerikanischen Top-Unternehmens nicht mehr das 77-fache, sondern das 364-fache.
Da ist, was gut gemeint war, ins Gegenteil umgeschlagen.
Das kann man wohl sagen.
Ein prägnanter Satz in dem Buch lautet, wer ein guter Anarchist werden will, der sollte in die Schweiz reisen. Warum soll er das tun, Richard David Precht?
Die Schweiz ist regelrecht ein Geburtskessel für Anarchisten, lustigerweise. Also der bedeutende österreichische Philosoph Paul Feyerabend, der in der Schweiz gelehrt hat, ist eigentlich der berühmteste Anarchist der letzten 50 Jahre gewesen. Und dieser Satz steht am Anfang eines Kapitels, in dem nicht nur andere Anarchisten wie zum Beispiel Dürrenmatt erwähnt werden oder der berühmte Spreyer von Zürich, Herr Nägeli, sondern da geht es um Michail Kropotkin. Kropotkin war der Begründer des Anarchismus und er wurde unter Uhrmachern und unter Bergvölkern zum Anarchisten.
Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich in die Schweiz dann reisen soll, um mir diese Beispiele vor Augen zu führen.
Nein, das Ganze ist natürlich ein bisschen augenzwinkernder Satz. Im Ersten, wenn wir an die Schweiz denken, dann werden wir als allererstes die Schweiz mit Ordnung und Sauberkeit in Verbindung bringen und nicht mit Anarchismus. Und vielleicht ist gerade das der Grund, warum die Schweiz eben nicht nur Ordnung und Sauberkeit, sondern auch Anarchisten hervorgebracht hat.
Mögen Sie eigentlich Menschen?
Insgesamt ja, nicht jeden, aber ich würde sagen, dass meine Haltung Menschen gegenüber überdurchschnittlich positiv ist.
Also eher ein Menschenfreund.
eher ein Menschenfreund, was, glaube ich, nicht so sehr eine Frage von Erfahrung ist, sondern von Temperament. Das Temperament, also ich würde sagen zum Beispiel der Serotoninspiegel, ja, also das Ausmaß der Zufriedenheit, die Laune, mit der wir morgens aufwachen. Wer gut schläft, hat es zum Beispiel viel leichter, ein Menschenfreund zu sein, als jemand, der unter Schlafmangel leidet. Häufig hat es ziemlich einfache biochemische Ursachen.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also jemand, der ein Magengeschwür hat und leidet, wird nicht so sehr ein Menschenfreund sein. Jemand, der ausgeglichen ist, in sich ruhend, wird natürlich eher ein
Menschenfreund. Die großen Melancholiker und Miesepeter der Philosophiegeschichte hatten alle gesundheitlich starke Probleme.
So, und Sie sind kerngesund?
Ich hoffe mal, ja.
Gut. Haben Sie eigentlich die Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden oder werden wir in einem Sumpf aus Lobbybegierden und Korruption versinken?
Beides ist möglich. Ich persönlich eben aufgrund meines optimistischen Naturells, ich glaube, dass die Chancen ganz gut sind, dass sich die Gesellschaft positiv verändert. Wir erleben im Augenblick einige beängstigende Dinge, gerade was Sie gesagt haben, Zunahme des Lobbyismus. Ich glaube, das Beängstigendste, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, wo ich mir richtig kalt den Rücken runtergelaufen ist, was mir Angst gemacht hat, das ist diese ominöse Terrorwarnung, die der Innenminister herausgegeben hat. Und zwar nicht Angst vor Terroristen, sondern Angst vor diesem Staat. Also was kann der Sinn sein, eine neblige kollektive Angst in der Bevölkerung zu schüren, dass man sich nicht mehr auf Weihnachtsmärkte trauen soll oder in Bahnhöfe, wo doch jeder weiß, die Leute werden das gleichwohl trotzdem machen, um dann anschließend zu versichern, der Staat hat alles im Griff. Da haben wir es natürlich mit einem Ablenkungsmanöver zu tun. Und siehe da, die Umfragewerte der Union sind auf 39% hochgestellt. Dass man dieses miese Theater mit der Bevölkerung machen kann, in solchen Momenten kriege ich durchaus Angst.
Es ist auch bedenklich, wie ich finde, wenn Lobbyisten Gesetze schreiben.
Das ist ebenfalls bedenklich.
Das macht mir Angst.
Ja, das kommt im großen Stil vor, nicht nur bei der Gesundheit, auch in vielen anderen Bereichen. Sogar das Hochschulgesetz von Nordrhein-Westfalen ist also nicht von Ministern geschrieben worden, sondern von einer Stiftung. Und solche Entwicklungen sind in der Tat sehr beängstigend. Sie nehmen zu und das liegt daran, dass Politiker in einer Lobbyistenwelt leben und nicht in der Welt der Bevölkerung. Mit der Bevölkerung hat man als Spitzenpolitiker außerhalb von Wahlkämpfen eigentlich überhaupt gar keinen Berührungspunkt.
Aber Richard David Precht, was können wir, Sie als Philosoph, ich als normaler Bürger in dieser Gesellschaft tun, damit die Dinge sich ändern?
Wir erleben ja im Augenblick, dass ganz viele Menschen rebellieren und sagen, so wie es jetzt läuft, darf es nicht weitergehen. Stuttgart 21 ist ein berühmtes Beispiel dafür. Auch die Proteste, die wir in Gorleben erleben, sind ein solches Beispiel. Es gibt immer mehr Menschen, die merken, dass die Herrschenden sich vom Volk so stark entfremdet haben, dass wir in eine Phase der Transformation der Demokratie übergehen. Kurz gesagt, wir stehen vor einem neuen 68. Wir werden eine große, starke Veränderung erleben und die Demokratie wird schon in wenigen Jahren nicht mehr genau das sein, was sie jetzt noch ist. Und diese Bewegung wird von den Graswurzeln ausgehen, das heißt, sie wird in den Kommunen beginnen. Und wir werden in diesem Zusammenhang gewaltige Umstrukturierungen erleben. In Zukunft wird man in den Kommunen die Leute vorher fragen, ob ein Bahnhof gebaut wird, vorher fragen, ob ein Schulzentrum geschlossen wird. Die Menschen werden nicht nur ihre Meinung dazu sagen, was sie nicht wollen, sondern auch ihre Meinung einbringen können, welche Ideen sie haben, welche Initiativen sie haben. Wir werden sehr viel basisdemokratischer werden und ich glaube auch, dass das gelingen wird. Ich bin ziemlich optimistisch, sehe allerdings eine Gefahr. Ich gehe davon aus, die wirtschaftliche Lage wird nicht lange so rosig bleiben, wie sie sich im Augenblick zumindest formal darstellt. Wenn wir hier tatsächliche echte Einbußen beim Einkommen haben werden, wenn wir eine stärkere Euro-Krise bekommen, was sehr wahrscheinlich ist, wenn wir miterleben müssen, wie der Dollar als Leitwährung verschwindet mit all den Turbulenzen, die das auf den Finanzmärkten auslöst, auch mit Inflationsgefahren, dann kann es natürlich sein, dass diese allmähliche Transformation der Gesellschaft nicht gelingt und dann kommen die Rechtspopulisten an die Macht.
Der Herr möge es verhüten und wir auch. Richard David Precht, ich weiß, dass Sie sich nicht viel aus Musik machen, weil Sie in einer relativ musikfernen Familie aufgewachsen sind. Und eine Affinität zur Musik, haben Sie mal gesagt, kann man nicht auf dem zweiten Bildungsweg lernen. Dennoch haben Sie Vorlieben, zum Beispiel für Werke des jüngeren Paul Simon. Was mögen Sie an ihm?
Ich mag die Stimme von Paul Simon sehr. Ich mag auch viele seiner Texte. Ich bin immer relativ textlastig, wenn ich mich mit Musik beschäftige. Das kann ich nicht ausblenden. Natürlich bei klassischer Musik, aber nicht bei jüngerer Musik. Sehr viel intelligente Mischungen gemacht aus Musik und Text und auch einfach wundervolle Melodien gemacht. Also nach meiner unmaßgeblichen Meinung ist Paul Simon ein ganz großer.
Gut, dann hören wir jetzt mal Still Crazy After All These Years.
I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. I'm not the kind of man who tends to socialize.
Paul Simon, wunderbar.
Das Interessante an dem Lied ist, hat man das Gefühl, da guckt ein Mensch zurück auf sein Leben, quasi über sein Leben gebeugt, als wäre er 60 oder 70 Jahre alt. Und als Simon das geschrieben hat, war er 35. Und ich glaube, dieses Positiv-Greisenhafte mag ich sehr. Also das ist etwas, was einen Punkt in mir berührt. Ich habe manchmal das Gefühl, in mir streiten zwei Seelen. Die erste ist noch nicht in der Pubertät. Und die zweite ist schon ziemlich alt.
Darüber reden wir jetzt gerne weiter im Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Richard David Precht, Buchautor, Philosoph und Familienvater. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Herr Precht, schauen wir mal auf Sie als Familienvater. Sie haben einen Sohn aus einer früheren Verbindung. Er müsste jetzt 7 sein, habe ich gerechnet. Sie sind verheiratet. Ihre Frau, Caroline Maat, hat 3 Kinder mit in die Ehe gebracht, arbeitet beim Fernsehen in Luxemburg. Und sie leben abwechselnd in Köln und Luxemburg. Ist das nicht furchtbar aufreibend?
Das wäre überhaupt nicht aufreibend, wenn das so stimmen würde. In Wirklichkeit lebe ich überwiegend in Hotels.
Aha.
Da ich mehr als 100 Vorträge im Jahr halte.
Also das kommt noch
dazu. Die müssen
wir
ja noch reinrechnen. Genau, ist also der relativ gut ausbalancierte Rhythmus zwischen Köln und Luxemburg natürlich inzwischen empfindlich gestört. Und da muss man dann viel improvisieren. Und ich kann mich auch nur bedanken bei den jeweiligen Ex-Partnern, dass dieses Spiel so gut funktioniert.
Funktioniert das auch mit den Kindern gut?
Ja, das funktioniert auch mit den Kindern sehr gut. Es bleibt dann letztlich doch immer noch Zeit für die Kinder. Aber es ist schon wünschenswert, in Zukunft etwas weniger zu machen und sich etwas mehr um die Kinder zu kümmern.
Es ist wünschenswert. Klingt ja so, naja Gott, irgendeiner wird es schon machen. Das müssen Sie selber machen. Wenn Sie sagen, ich muss mal ein bisschen weniger.
Ich werde im nächsten Jahr nicht so viel arbeiten wie in diesem.
Mhm. Lernen Sie eigentlich auf Ihren Bahnfahrten nette Leute kennen?
Ab und zu schon. Doch, das kommt schon vor. Nicht nur nette Leute, auch weniger nette, aber das bleibt relativ selten aus, als dass es nicht auch Gespräche gibt. Da habe ich überhaupt nichts gegen, wenn ich nicht arbeite. Da ich meine Bücher weitgehend im Zug schreibe, eben weil ich so viel unterwegs bin und gar nicht die Mußestunden zu Hause habe, um das zu tun, weil dann eben auch die Familie die erste Rolle spielt, dann ist das mit dem Ansprechen schon mal ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt kann ich relativ gut auch in vollen Zügen schreiben. Ich denke, hunderte von Seiten im neuen Buch sind tatsächlich im ICE entstanden.
Und sammeln Sie Stoff auf Ihren Bahnfahrten? Belauschen Sie Leute beim Sprechen, bei Ihren Gesprächen?
Ja, belauschen ist ein bisschen groß gesagt. Man kriegt natürlich eine Menge mit. Man lernt zum Beispiel viel darüber, worüber Menschen im Alltag offensichtlich so nachdenken, wenn man guckt, worüber unterhalten sich Menschen wirklich. Und das steht da im ziemlichen Widerspruch zu dem, was Philosophen oder gerade was Biophilosophen meinen, was Menschen tun. Also viele Biophilosophen sind der Ansicht, Menschen sind in erster Linie darauf ausgerichtet, ihren Nutzen zu maximieren. Dann frage ich mich, warum sie stundenlang da rumsitzen, nichts anderes machen als Musik hören oder total banale, belanglose Gespräche zu führen. Wo liegt der große Nutzen?
Schatzi, soll ich jetzt den Käse kaufen oder doch lieber diesen Käse? Und ich bin gleich zu Hause, du kannst schon mal die Kartoffeln aufstellen.
Gut, das wäre noch eine Nutzenfrage. Aber so die Summe die an Gesprächen, die man da mit verbringt, andere Leute schlechter zu finden als sich selber. Zum Beispiel ist eigentlich das verbreitetste Gesprächsthema, ist, sich über irgendjemand aufzuregen und eine gemeinsame Solidarität gegen einen Dritten herzustellen.
So.
Sei es gegen einen Politiker oder sei es gegen einen Nachbarn oder ähnliches. Ich glaube, das ist ein Hobby, was sehr viele Menschen sehr ausgiebig teilen.
Interessante Beobachtungen, die Sie da treiben. Über die Liebe, ein unordentliches Gefühl, haben Sie ein Buch geschrieben. Die lebenslange Liebe, sagen Sie, gibt es eher nicht. Ist das nicht traurig, Richard David Precht?
Ich habe nicht gesagt, es gibt keine lebenslange Liebe.
Eher nicht.
Ja, ich habe gesagt, was es zumindest nicht gibt, ist eine lebenslange Verliebtheit. die kann es aus biochemischen Gründen nicht geben. Das heißt, die chemischen Kampfstoffe, die Verliebtheit auslösen, die sind nur nach maximal 3 Jahren aufgezehrt.
Drei Jahre? Ich dachte so nach einem halben Jahr.
Ja, meistens noch viel eher. Also 3 Jahre ist jetzt sozusagen fürs Guinness-Buch der Rekorde. Mhm. Also Sie können das irgendwann zwischen 3 Wochen und 3 Jahre kann sich das hinziehen. Wenn Sie das Vorzugsobjekt Ihrer Triebfantasie sehr selten sehen, dann haben Sie sogar die Chance, noch über die 3 Jahre zu kommen. Wenn Sie an den Jungen denken, in den Sie in der Schule unglaublich verknallt waren, dann kann es rein theoretisch passieren, dass nach 20, 25 Jahren beim Klassentreffen Sie den wieder nochmal ganz, ganz toll finden. Kann auch sein, dass alles weg ist, aber theoretisch kann das sich auch konservieren.
Also ja, das ist der Stoff, aus dem die Filme sind.
Ja, die richtig große romantische Liebe lebt eigentlich von ihrem Scheitern. In dem Moment, wo man den Alltag teilt, wird aus der großen romantischen Liebe irgendetwas ganz anderes. Aber vielleicht auch eine Beziehung, die von Vertrauen geprägt ist, von den gemeinsamen Erfahrungen in dem Film, den man zusammen gedreht hat und aus dem man nicht raus möchte und vieles andere mehr. Also Liebe ist ein Wort, mit dem man sehr viele verschiedene Vorstellungen verbinden kann. Aber die ganz große, die pathetische, die romantische Liebe, die ist nun nicht für ein ganzes Leben gemacht.
Die selbstlose Liebe ist Unsinn, sagen Sie auch. Das klingt ein bisschen hart, weil wir doch das Wahre, Schöne und Gute haben wollen. Daran glauben wir. Romantiker sind Sie nicht, oder?
Tja, also meine Frau würde wahrscheinlich sagen, eher unterdurchschnittlich romantisch veranlagt. Aber ich meine, mit der selbstlosen Liebe, das ist so ein merkwürdiger Floh, der den Menschen ins Ohr gesetzt worden ist. So durch Erich Fromms Kunst des Liebens und durch die Bücher von Peter Lauster und also diese Teestuben-Liebeserklärungen. Der Haken daran ist ganz einfach klar zu machen. Wenn meine Frau zu mir sagen würde, pass mal auf, mir persönlich bringt das jetzt nicht viel, aber ich liebe dich einfach nur, um zu sehen, dass dich das glücklich macht, dann wäre ich zutiefst gekränkt. Ich will, dass meine Frau etwas davon hat, mich zu lieben, dass es ihr dann auch gut geht. Das ist eigentlich der ungeschriebene Verfassungsauftrag einer jeden gelingenden Liebesbeziehung, dass man sich nicht selbstlos dem anderen hingibt, sondern deswegen, weil man selber was davon hat. Und deswegen ist das Einstudieren so einer Form von Liebe das Ende ihrer Beziehung.
Sie sind in einer sehr exotischen Familie aufgewachsen. Materielles bedeutete Ihren Eltern nichts. Das ist ja immer eine Geschichte, die schön zu erzählen ist, weil sie so anders ist als andere Geschichten. Ihre Eltern waren überzeugte Marxisten, überzeugte Atheisten, sympathisierten mit der ehemaligen DDR, adoptierten 2 Waisen aus Vietnam, sodass sie mit 4 Geschwistern aufwuchsen in Solingen. Haben Sie eigentlich Ihre Kindheit selber als was Besonderes empfunden? Waren Sie ein Außenseiter?
Nicht ganz einfach darauf zu antworten. Ich habe meine Kindheit nicht als was Besonderes empfunden. Das wurde mir eigentlich erst sehr viel später klar. Ich glaube, erst in der Zeit meines Studiums, wenn ich über meine Kindheit sprach und ich plötzlich große Augen bei den anderen gesehen habe.
Also Sie haben, als Sie Kind und Jugendlicher waren, es nicht als etwas Besonderes.
Ich habe gemerkt, dass natürlich die Spielregeln bei uns zu Hause andere waren als bei den meisten anderen Kindern oder Jugendlichen, mit denen ich zusammenkam. Das war mir schon klar. Gleichzeitig gab es aber mehrere Menschen, die so drauf waren wie meine Eltern, und meine Eltern bewegten sich auch in diesen Kreisen. Und da gab es Leute, die politisch radikaler waren als meine Eltern. Da gab es Leute, die nicht nur wie meine Eltern 2 Adoptivkinder aus dem Vietnamkrieg adoptiert haben, sondern sogar 6, 7 oder 8. Also in Relation zu denen kam ich mir nun gar nicht besonders vor. Es ist ja immer eine Frage des Umfeldes, was man als besonders empfindet. Aber als ich dann nicht mehr zu Hause wohnte und dann nach Köln zum Studieren gegangen bin, da wurde mir dann doch so allmählich klar, dass das doch schon eine relativ spezielle Geschichte war.
Haben Sie eigentlich Kontakt zu Ihren Geschwistern? Sehen Sie sich oft?
Ich habe Kontakt zu all meinen Geschwistern, aber aufgrund der Umstände meines Lebens sehe ich meine Geschwister eher selten.
Richard David Precht, haben Sie noch Freunde aus Ihrer Kinder- und Jugendzeit?
Ich habe langjährige Freunde, ich habe noch gewisse freundschaftliche Verbindungen, wenn ich jemanden wiedersehe, meinen Freund Holger aus der Kindheit oder meine Freundin Birgit, das sind nun wirklich Sandkastenfreunde, die ich tatsächlich so einmal im Jahr wiedersehe, wenn ich in Solingen eine Lesung mache oder da ich auch einen Film gemacht habe über meine Kindheit und Jugend, in dem Zusammenhang habe ich auch mit ihnen gesprochen und wir haben Erfahrungen ausgetauscht und das ist ganz schön.
Das ist... Lenin kam nur bis Lüdenscheid, da haben Sie dem ein Denkmal gesetzt. War das Ihr Durchbruch eigentlich in der Öffentlichkeit?
Nee, also der Durchbruch in der Öffentlichkeit kam durch Wer bin ich? Und in der Zeit, als ich Wer bin ich geschrieben habe, haben wir gleichzeitig den Film gedreht.
Und Sie haben das Buch geschrieben und haben gleichzeitig den Film gedreht?
Ja, und in der Zeit, also Wer bin ich, kam dann vor dem Film raus. Hatte dann diesen sehr erstaunlichen Erfolg Und als dann im Sommer, nachdem Wer bin ich, also seit einem halben Jahr auf den Bestsellerlisten stand, der Film kam, hat der Film von dem Erfolg von Wer bin ich profitiert.
Also Wer bin ich müssen wir immer vervollständigen für die, die sich vielleicht später einschalten. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das war der Bestseller schlechthin von Richard David Precht. Und gut, da hat der Film natürlich profitiert. Der ist aber auch gut angekommen, ne?
Ja, also der Film ist ja ein insgesamt liebevoller Umgang mit meiner Kindheit und Jugend. Und es gab viele Menschen, vor allen Dingen aus der Generation meiner Eltern, wenn die im Kino waren, dann hatten die schon die eine oder andere Träne in den Augen, weil es sie natürlich auch an ihre wildromantischen, politisch bewegten Zeiten in den 70er Jahren erinnert hat. Er ist ja ein Stück Kulturgeschichte in der Dokumentation der Mentalität, in der meine Eltern sich damals befassten. Und der hat natürlich auch ein bisschen was Rührendes und manchmal auch was Amüsantes, weil die Kindheit ja eben aus der Perspektive tatsächlich eines Kindes erzählt wird und nicht eines resonierenden Erwachsenen.
Und er ist liebevoll, er ist nicht bösartig.
Ich hatte eine schöne Kindheit und ich habe nicht vor, im Nachhinein meine Kindheit schlechter zu machen, als ich sie empfunden habe.
Ja, wir müssen mal ein Beispiel nennen. Der Rest der Republik wurde ja voll amerikanisiert. Ihre Familie sah das natürlich kritisch und sie wurden nicht amerikanisiert. Wirkt das eigentlich heute noch nach?
Das weiß ich nicht genau. Also konkret hieß das in der damaligen Zeit, wir durften so gut wie kein Fernsehen gucken, weil nahezu das gesamte Kinderangebot amerikanisch war. Dieser Streichelzoo aus Lassie, Daktari, Fury, das war die gleiche Nation, die uns diese Kuscheltierserien vorsetzten und gleichzeitig in Vietnam Krieg führte und Frauen und Kinder umbrachte. Und meine Eltern haben diesen Zusammenhang durchaus gesehen und haben in der Invasion der amerikanischen Kultur eine Art von Verblödungsmaschinerie erkannt. Ich muss im Nachhinein sagen, also dass ich das nicht gesehen habe, hat mir wahrscheinlich nicht geschadet.
Also Sie spüren keine Auswirkungen?
Müsste ich lange drüber nachdenken. Also Ketchup war bei uns zu Hause verpönt, Coca-Cola durften wir nicht trinken. Nun muss ich sagen, das war ja nicht nur typisch für linke Familien, sondern rein theoretisch konnte Ihnen das auch in sehr gut bürgerlichen Familien passieren. Es gab übrigens nicht nur einen linken Anti-Amerikanismus, sondern auch einen deutschnationalen, konservativen, auch katholischen Anti-Amerikanismus aus Angst, dass quasi die Werte der deutschen Kultur unterhöhlt werden. Ich bin erstaunt, wie oft ich Kinder begegne, die dieselbe Verbotsliste hatten, wenn auch aus einem ganz anderen ideologischen Grund.
Welche Länder reizen Sie denn? Wo fahren Sie hin?
Ich fahre sehr wenig weg im Augenblick, also mit Ausnahme des benachbarten Auslandes. Dann fahre ich in die Länder, wo meine Bücher erscheinen, weil ich da häufig eingeladen werde.
Wo ist das?
Wer bin ich? Ist übersetzt in 26 Sprachen.
Da haben Sie ja gut zu tun.
Ich bin aber nicht in alle Länder eingeladen worden. Also ich bin nach Korea nicht eingeladen worden zum Beispiel und auch nach Japan nicht und nicht nach China, wo es gleich in zwei verschiedenen Übersetzungen, ich weiß nicht, ob zensiert oder nicht zensiert, erschienen ist. Aber eigentlich treten wir da nur die Reisen in Nachbarländer an, aus dem einfachen Grund, weil ich das natürlich gerne mit meiner Frau teile und das mit ihrem Beruf vereinbar sein muss.
Wir hatten es vorhin schon mal mit der Musik. Sie haben zu Hause zwar Musik gehört, aber wenig. Und wenn, dann die Liedermacher Hannes Wader oder Franz Josef Degenhardt. Das wollen wir jetzt nicht spielen, sondern einen Titel, der Ihnen gefällt, das weiß ich. Und zwar von Amy MacDonald, This is the Life. Was mögen Sie daran?
Schwer zu sagen. Also das hat, glaube ich, meine ganze Familie erschüttert, dass ich plötzlich dieses Lied hatte ich in einer Kneipe gehört, als es relativ neu war. Und als ich dann plötzlich sozusagen sehr, sehr stolz gegenüber meinen Stiefkindern, die mich eben auf was Pop anbelangt, für den Laien schlechthin halte, damit ankam und sagte, wie findest du das denn? Und meine 16-jährige Stieftochter hatte das tatsächlich noch nicht gehört und da konnte ich dann richtig mit punkten. Und seitdem mag ich das Lied noch doppelt so gerne wie vorher.
Verständlich. Also dann hören wir jetzt mal rein.
This is a life, and you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hips twist the stars. Where you gonna go? Tonight.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur heute mit Richard David Precht, Buchautor, Philosoph und Kritiker. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Richard David Precht, Sie saßen lange in der Jury des Adolf-Grimme-Preises. Schauen Sie viel Fernsehen?
Jetzt nicht mehr.
Aber damals schon.
Damals habe ich nicht viel Fernsehen geguckt, sondern ausgewählt Fernsehen geguckt, was ja sehr mühselig ist. Das heißt, müssen Sie ja wirklich in Programmzeitschriften genau überlegen, was Sie sehen wollen, warum Sie das sehen wollen. Und da habe ich heute keine Zeit mehr zu. Das Zweite ist, dadurch, dass ich mittlerweile ein sehr großes Aquarium besitze, nimmt das, und das ist an meinem Esstisch, nimmt das eigentlich meine Aufmerksamkeit heute mehr gefangen als Fernsehen überhaupt. Eigentlich bin ich vom Fernsehgucken, kann man sagen, fast weg. Also Talkshows, in denen ich selber auftrete, gucke ich auf gar keinen Fall.
Zeichnen Sie auch nicht auf und führen dann im Freundeskreis vor?
Ach, im Freundeskreis, um Himmels Willen, das wäre mir nun extrem peinlich. Nein, was ich mache ist, ich sammle die DVDs, die ich dann anschließend zugeschickt bekomme. Und es kann schon mal vorkommen, dass ich dann nachher sozusagen korrigierend mit skeptischem Blick da reingucke, aber dann erst Wochen später.
Sagen Sie dann auch, wenn Sie sich kritisch betrachten, Mensch, Richard David, das hättest du aber mal besser machen können? Oder wie nennen Sie sich selber?
Ja, eher so nicht mit Doppelnamen. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst überhaupt mit Namen nenne, aber dass man selber sich kritisiert nachher und denkt, man hätte das besser machen können, das kommt vor. Meistens ist es allerdings insofern umgekehrt, wenn eine Sendung zu Ende ist. Dann ärgere ich mich eigentlich fast immer. Und dann denke ich, jetzt bist du fünfmal drangekommen und von dem, was du eigentlich jetzt sagen und erklären wolltest, hast du wieder fast nichts gesagt. Stattdessen bist du dreimal gefragt worden, was Westerwelle denkt, das weiß ich eben auch nicht.
Nicht? Schade.
Und dass man sich, dann in dem Moment irgendwie ärgert und mit sich selber nicht zufrieden ist. Das ist fast immer so. Und wenn ich es dann später nochmal sehe, dann denke ich, naja, war aber jetzt nicht so schlimm.
Die Zeit heilt bekanntlich alle Wunden.
Offensichtlich, genau. Also ich kann durchaus mit mir umgehen wie eine gutmütige alte Tante, die Fehler verzeiht.
In Ihrer großen Altbauwohnung im Kölner Studentenviertel haben Sie ein riesiges Aquarium mit Elefantenrüsselfischen. Was zeichnet denn diese Fische aus?
Elefantenrüsselfische sind die einzigen Lebewesen im Universum, die uns bekannt sind, deren Gehirn in Relation zum Körpergewicht größer ist als beim Menschen. Das heißt, formal ist das intelligenteste Tier der Welt. Und mich interessiert die Frage, was macht ein Elefantenrüsselfisch mit seiner Intelligenz?
Und was macht er?
Er benimmt sich nicht wie ein Fisch. Das ist, was man zunächst schon mal beobachten kann. Ich habe eine Gruppe, die sich sehr menschlich verhält. Also diese Tiere können nicht allein sein, dann verblöden sie, werden autistisch. Das können Sie sehen, die spielen dann den ganzen Tag mit dem Blatt, werfen immer wieder das Blatt in die Luft. Die können aber auch in großen Gemeinschaften nicht besonders friedlich miteinander leben.
Die zanken
sich. Das ist auch kein
richtiger
Schwarmfisch, die zanken sich. Und dann entstehen Sozialstrukturen. Ich habe also alle möglichen Experimente gemacht mit verschiedenen Gruppen und wie ich die gehalten habe. Im Augenblick gibt es eine sehr gute Gruppe. Das ist allerdings wenig schmeichelhaft. Die ist deswegen gut, weil es mittlerweile einen obersten Boss gibt.
Ha.
Ein sehr aggressives Männchen. Das bewohnt die Hälfte des gesamten Aquariums. In der anderen Hälfte sind die anderen 10 Tiere.
Und das sind Weibchen?
Das sind Weibchen und Männchen und auch die Jungtiere. Und dieser große Boss, der kommt dann alle 3 Minuten rübergeschwommen, geht einmal kräftig bei den anderen dazwischen und schwimmt dann wieder rüber. Und seitdem ist Ruhe im Becken. Als der sich noch nicht rauskristallisiert hatte, als er noch nicht stark genug war, haben diese Fische sich untereinander wie wild gebissen.
Also wir brauchen einen autoritären Herrscher, heißt das übersetzt.
Also Thomas Hobbes, der bedeutende englische Philosoph, der hätte gesagt, wir brauchen einen Herrscher, ja, wir brauchen eine Zentralgewalt. Eine Zentralgewalt verhindert Kriege. Ob ich jetzt allerdings diesen einfachen Schluss von den Elefantenrüsselfischen auf den Menschen machen soll, da bin ich mir nicht sicher.
Aber Sie schauen in das Aquarium, das ist so eine Art Fernsehersatz.
Also in dem Aquarium leben 25 verschiedene Fischarten und eine ganze Reihe wirklich sehr seltene, auch noch vom Elefantenrüsselfisch nahe Verwandte, die sehr skurril sind und sich ebenfalls interessant verhalten. Also da gibt es jedes Mal genug zu sehen und übrigens auch zu tun. Ein solches Aquarium macht enorm viel Arbeit.
Man muss es auch putzen, die Scheiben sauber machen, ne?
Man muss es putzen, man muss sehr regelmäßig einen Teil des Wassers wechseln. Das ist bei 800 Litern eine ziemlich aufwendige Angelegenheit.
Wow.
Muss man runterschneiden. Es gibt ein großes Ausmaß an Technik, damit das Wasser schön weich ist. In Köln haben wir unglaublich hartes, kalkhaltiges Wasser. Darin geht fast jeder Fisch zugrunde. Das heißt, Sie können die Fische daran gewöhnen, aber das ist so, als würde man Menschen mit zu wenig Sauerstoff halten. Und bei mir werden dann also die Verhältnisse des Kongo und des Niger simuliert, was den Säuregrad des Wassers und die Härte anbelangt.
Wer kümmert sich eigentlich während Ihrer ständigen Abwesenheiten um die armen Fische?
Fische müssen nicht regelmäßig essen. Das ist ein großer Vorteil. Die können auch schon mal ein paar Tage nichts kriegen, wobei die Elefantenrüsselfische sehr gefräßig sind, weil sie sich eigentlich nicht schlafen und einen enormen Grundumsatz haben. Und wenn ich wirklich länger weg bin, dann kümmern sich sehr freundlich meine Nachbarn um die Fische. Die haben zwei kleine Mädchen und offensichtlich macht es denen auch Vergnügen, die Fische zu füttern mit Mückenlarven.
Da ich jetzt schon mal einen Philosophen am Tisch habe, der sich auch auskennt in der Verhaltensbiologie, schlafen Fische? Nein.
Doch, Fische können, ähnlich wie Menschen, ihren Kreislauf entsprechend runterfahren, können sozusagen dämmern. Das ist aber von Fischart zu Fischart sehr unterschiedlich. Es gibt Fische, die viel schlafen. Es gibt sogar Haie, die am Boden liegen und schlafen. Die kann man anfassen, die merken das gar nicht. Und es gibt andere Fische, wie zum Beispiel die Elefantenrüsselfische, die haben so Ruhephasen zum Verdauen. Da fahren die alles ein bisschen runter und sind ein bisschen weniger träge, aber so richtig schlafend wirken die nicht. Es ist also von Art zu Art sehr unterschiedlich, aber es gibt sowas wie Schlaf bei Fischen.
Sie wollten ja mal Tierparkdirektor werden in Jena, glaube ich.
Nee, in Berlin.
In Berlin, aber in Berlin-Ost.
In Berlin-Ost, im Tierpark, der größten Innenstadt Zoo der Welt.
Und warum Tierpark, warum Direktor und warum da?
Also ich wollte als Kind, glaube ich, so im Alter von 4 Jahren Zoowärter werden. Und dann wurde ich von meiner Mutter überzeugt, dass das eigentlich ein blöder Job ist, weil man eigentlich nur die Käfige sauber macht. Wenn man aber Entscheidungen treffen will, was für Tiere kommen sollen und was man für Häuser baut und wie der Zoo aussehen soll, dann müsste man Zoodirektor werden. Und dann habe ich im Alter von 5 Jahren diesen Beschluss gefasst und auch sehr lange daran festgehalten. Und als ich dann als 15-Jähriger den Tierpark in Ost-Berlin gesehen habe, so einen spektakulären Zoo hatte ich vorher noch nie gesehen, war ich natürlich unglaublich begeistert. Und die Synthese aufgrund meiner Erziehung aus Sozialismus und Tieren, die hat mich natürlich sowieso überzeugt.
Also Sie sind kein Tierparkdirektor geworden, bis heute nicht. Sie haben auch genug zu tun mit dem, was Sie machen als Schriftsteller und Vortragsreisender. Sie sollten auch mal eine Philosophiesendung im Fernsehen bekommen. Sind die Pläne noch existent?
Das ZDF hatte mich vor fast 2 Jahren angefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Wir haben dann bestimmte Konzepte durchgespielt, aber bislang kein Konzept gefunden, was uns beiden gefallen hätte. Ich bin ein großer Freund von ruhigem, konservativem Fernsehen und das ZDF möchte sicherlich gerne etwas Peppigeres haben. Und ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen, unsere Vorstellungen aufeinander abzustimmen. Wenn uns das gelingt, wird es eine solche Sendung geben. Und wenn es uns nicht gelingt, dann lassen wir das.
Kann das Fernsehen eigentlich Werte vermitteln?
Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es das privilegierteste und bevorzugste Medium dafür ist, das zu tun. Aber grundsätzlich schließt sich das nicht aus.
Was ist privilegierter? Welches Medium?
Also ich glaube, Bücher sind durchaus privilegierter als das Fernsehen. Also das ist nicht nur Kulturkonservativismus. Die Leistung, die sie erbringen müssen in ihrem Gehirn, sich in etwas reinzudenken, ist natürlich wesentlich nachhaltiger, als wenn sie Bilder sehen. Insofern ist sowohl der Printjournalismus im Prinzip und in jedem Fall Bücher als Medium dem Fernsehen vorzuziehen. Das heißt aber nicht, dass das Fernsehen nicht auch seinen Beitrag dazu leisten kann.
In der Zeit findet sich ein sehr schönes Zitat von Ihnen. Die wackelige Behausung unserer Werte, die Moral der Kindheit, ein kleiner, meist winziger Rest Religion und ein bisschen Demokratieverständnis aus der Schulzeit. Wird das auf Dauer nicht ein bisschen zu knapp?
Die Befürchtung habe ich auch. Dieses Zitat steht im Kontext eines Artikels, den ich vor der Wahl geschrieben habe, wo es darum geht, dass wir eine Art moralischer Erosion in der Gesellschaft haben. Auf der einen Seite haben wir eben dieses bisschen Moral, was unsere Eltern uns beibringen, das bisschen preußischer Tugenden, das bisschen, was an religiöser Moral noch übrig geblieben ist. Und auf der anderen Seite haben wir Medien, Fernsehprogramm, auch Radio, Internet, wo uns mit einem Milliardenaufwand an Geldern der Egoismus nahegelegt wird. Hol dir das Produkt, was die anderen neidisch machen.
Geiz ist geil.
Geiz ist geil, genau. Und da frage ich mich natürlich, wie lange kann eine Gesellschaft dieses Ungleichgewicht noch aushalten? Das heißt, anders ausgedrückt, wir können uns dieses ganze Egoismus-Züchtungsprogramm der Werbung nur deswegen leisten, weil wir noch auf recht guten Fundamenten stehen. Aber wenn wir so weitermachen, sind diese Fundamente irgendwann aufgebraucht.
Was heißt das?
Das heißt, eine Art Anarchisierung der Gesellschaft, die Ausbreitung von Milieus, die sich an die bürgerlichen Werte und Tugenden nicht mehr gebunden fühlen. Und zwar zunächst besonders stark in der Unterschicht, aber ebenfalls auffallend stark in der Oberschicht. Also Banker sind auch ein Beispiel für Werteerosion und Werteverfall. Lobbyismus ebenfalls. Die politische Moral unserer Politiker ebenfalls. Das heißt, die Gesellschaft ist an beiden Rändern bedroht. Sie ist oben bedroht durch ein zunehmend zynisches Verhältnis zur Macht. Und sie ist von unten bedroht durch immer mehr moralferne Schichten, beziehungsweise Schichten, in denen Egoismus oder das Recht des Stärkeren, gewisser Darwinismus, sich durchsetzt. Also eine Art Gangster-Rap-Kulturen, die eben ganz bewusst sich nicht an das Nette und das Freundliche und das Bescheidene und so weiter halten. Und die Mittelschicht wird von beiden Fronten bedroht. Und wenn es der Mittelschicht nicht gelingt, Grundsätzliches in dieser Gesellschaft zu verändern, sich geltend zu machen, und zwar positiv sich geltend zu machen, jetzt nicht negativ wie im Fall der Sarrazin-Debatte, sondern positiv, konstruktiv, dann muss man in der Tat für die Gesellschaft schwarz sehen.
Richard David Precht, die Auseinandersetzung um den Stuttgarter Bahnhof, wir hatten das vorhin schon mal, Stuttgart 21, hat sich zum Quotenknüller für den Sender Phoenix entwickelt. Die Schlichtungsversuche mit einem sehr ausgekochten Politprofi namens Heiner Geißler, das haben sich nicht nur Menschen aus Baden-Württemberg angeschaut, sondern auch Frankfurter, Kölner, Berliner und Hamburger. Überall in der Republik hat man Phoenix geguckt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Ja, es hat sicher was damit zu tun, dass es eine große Unzufriedenheit vieler Menschen gibt an der bestehenden Parteiendemokratie. Wir haben überhaupt keine Politikverdrossenheit. Das sieht man auch an den vielen Menschen, die sich das im Fernsehen anschauen. Aber wir haben eine nicht unberechtigte Parteienverdrossenheit. Und ich denke, Stuttgart 21, auch die Schlichtungsgespräche, sind sowas wie ein Schmelztiegel für das, was man sich unter einer neuen bürgerlichen Gesellschaft vorstellen könnte. Und das wird eine Gesellschaft sein, die nicht mehr so oligarchisch funktioniert, wie die Bundesrepublik gegenwärtig und vielleicht auch sonst in Zukunft funktionieren würde, sondern die versuchen, diesen Oligarchisierungsprozess aufzuhalten. Und deswegen ist das enorm spannend. Auch philosophisch ist die Diskussion um Stuttgart 21 weit über das Politische hinaus sehr spannend. Das wichtigste Argument für diesen Bahnhof ist, die Bahnverbindung zwischen Stuttgart und Ulm schneller zu machen, um Zeit zu sparen. Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir seit 30, 40 Jahren alle Bahnverbindungen schneller machen, dass wir durch den innerdeutschen Luftverkehr viel schneller von einem Ort zum anderen kommen und dass niemand mehr Zeit hat?
Wir werden immer schneller und haben nie mehr Zeit.
Ja, also hier geht es eigentlich um was sehr Grundsätzliches, nämlich welchen Fortschritt wollen wir in der Gesellschaft haben? Und der Fortschritt, der sich mit dem Bahnhof verbindet, ist ein Fortschritt des 20. Jahrhunderts. Der Fortschritt des 21. Jahrhunderts wird ein Fortschritt sein in Richtung auf mehr Zeit, mehr Selbstbestimmung, mehr soziale Netzwerke und vieles andere mehr. Das heißt, wir brauchen im Augenblick viel weniger technischen Fortschritt und viel mehr sozialen Fortschritt. Und das beginnen immer mehr Menschen zu spüren.
Glauben Sie an den Erfolg dieser Menschen?
Ja, also die Anzahl der Menschen, die bei uns bereit sind, sich politisch, gesellschaftlich, sozial zu engagieren, ist höher, als es je war. Unter anderem deswegen, weil man auch weiß, wenn man es nicht tut, wird dieses Land nicht das gleiche bleiben, das es vorher war. Das können Sie relativ einfach sich daran klar machen. Dieses Land ist bis vor 10, 15 Jahren immer reicher geworden. Das heißt, hat eine immer breitere Mittelschicht bekommen. Es hat die Form einer dicken Zwiebel bekommen und die meisten Leute lebten in der Mittelschicht. Diese Zwiebel wird seit 10 Jahren zusammengedrückt. Und die Menschen spüren das mehr und mehr. Und da breitet sich eine gewisse Angst aus, aber gleichzeitig auch ein Trotz, sich das nicht weiter gefallen zu lassen.
Richard David Precht, danke, dass Sie da waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Seger. Zum Schluss hören wir aber noch eine Musik, die wir ausgesucht haben für Sie. Nämlich ein Stück von Reinhard Grewe. Und zwar hat er das aufgenommen mit der Kapelle der Versöhnung. Das Stück heißt Brandenburg.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.